Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf euch recht herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts der Union-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Michael Scholl.
Mein Name ist Katrin Mikulcic.
Und heute bei uns zu Gast ist der Politikberater und Blogger Martin Fuchs. Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielleicht kannst du uns kurz oder kannst du dich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Moin Moin. Ja, mein Name ist Martin Fuchs. Ich berate Parteien, Regierungen und Parlamente auf ihrem langen und steinigen Weg in das verrückte Internet. Und das mache ich jetzt seit gut 10 Jahren und freue mich immer wieder im Saarland zu sein, weil ich ehrlich gesagt immer relativ wenig mitbekomme vom Saarland. Und umso schöner, das dann live quasi hier vor Ort mal zu sehen, wie schön warm es hier ist und wie lecker der Diona ist.
Du warst gestern bei uns zu Gast und hast über das Thema das Rezo-Video und die Folgen gesprochen. Kannst du uns kurz was zum Inhalt sagen?
Ja, also Rezo hat ungefähr 8 Tage vor der Europawahl ein Video hochgeladen mit dem Namen Die Zerstörung der CDU. Da geht es nach anderslauten, vielleicht auch Bewertungen, nicht um die Zerstörung der Partei, sondern er hat versucht, einmal in 55 Minuten mit einer wohl 2-wöchigen Recherche im Hintergrund mit seinem Team mal zu schauen, wo denn die CDU vielleicht die Zukunftspotenziale für eine nachwachsende Generation zerstört. Und da war natürlich ein großes Thema der Klimawandel, aber auch der Drohnenkrieg, also Sicherheitspolitik war ein Thema, Sozialpolitik war ein Thema, wo er versucht hat, mal zu zeigen, was in den letzten 14 Jahren der Regierungschaft von Angela Merkel, aber auch von anderen Parteien in diesem Land wohl vernachlässigt wurde und wo er sieht, noch Potenziale sieht, wo Politik ran müsste, damit die vielleicht auch Generationen, die nachwachsenden Generationen, noch in einem so wunderbaren Land leben können, wie wir es jetzt gerade tun.
Ja, gestern wurde ja deutlich, dass YouTuber und Influencer eine enorme Reichweite auf sozialen Netzwerken haben. Sind das die politischen Meinungsführer der Zukunft?
Ich glaube schon, dass sie natürlich mehr Macht und mehr Einfluss haben werden, als das, glaube ich, Parteien heute wahrnehmen wollen und vielleicht auch Journalismus wahrnehmen will. Aber ich wäre immer ganz vorsichtig, jetzt gerade in so einer Hype-Diskussion das auch überzubewerten, weil Rezo und die anderen, die sich vielleicht jetzt auch mit Politik stärker beschäftigen, als sie das vorher getan haben, neben ihren anderen Inhalten, sind natürlich nur eine Stimme. Eine sehr laute Stimme, eine sehr vielleicht auch populistisch zugespitzte Stimme, die natürlich wahrgenommen wird. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Stimmen und es gibt ein, zum Beispiel in Deutschland, sehr gutes System auch von Checks and Balances, von Akteuren wie Gewerkschaften, wie Kirchen, die natürlich auch weiter relevante, wichtige gesellschaftliche Stimmen sind. Und ich glaube, die Herausforderung ist jetzt, diese Akteure wie Rezo einzubinden in Politikgestaltung. Weil der große Vorteil von YouTubern ist, dass sie sich über Jahre hinweg eine Community aufgebaut haben, die ein extrem großes Vertrauen, eine extrem große Reputation denen zuweist. Und dass man quasi Rezo in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen wie jungen Leuten mehr vertraut und mehr zutraut, was sie sagen, als vielleicht einer klassischen Institution wie der Tagesschau oder irgendwie vielleicht ein Parlament, wenn das Social Media nutzt. Und dieses Potenzial, das müssen wir heben. Wir müssen sie quasi einbinden in Politikgestaltung. Nicht nur, dass sie so als Way-to-Player ab und zu mal Kritik äußern, sondern dass sie konstruktiv dabei sind und auch langfristig mit Politik gestalten und kommunizieren.
Dann vielleicht noch als Erläuterung, wann sehen wir denn den ersten Influencer oder den ersten YouTuber im Bundestag?
Sehr gute Frage. Also wir haben ja schon vor 3-4 Jahren etwas gesehen, wo viele Leute überrascht waren, als die Kanzlerin Angela Merkel mit Le Floyd einem noch viel wichtigeren YouTuber, wenn man das so in der Bewertung sehen will, als Rezo ein Interview geführt hat. Das war ja schon, da war ja schon Kanzleramt, immerhin schon einer. Aber als Abgeordneter weiß ich gar nicht, ob das Ziel von den Influencern ist, jetzt Politik zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zur Europawahl mit dem Blick nochmal ein paar Wochen rückblicke, dann ist ja Nico Semsrott, der ist ja Satiriker, ähnlich wie Martin Sonneborn, für die Partei ins Europaparlament gewählt worden. Und den würde ich schon auch als relevanten Influencer sehen. So. Und dann, glaube ich, gibt es schon einige Influencer im Bundestag, die wir nicht kennen, weil wir bei Influencern immer an diese großen Accounts denken, mit 500.000, 600.000 Instagram-Followern und so. Aber für bestimmte Bereiche, ob das eine Sicherheitspolitik ist oder ob das keine Ernährungspolitik ist, gibt es natürlich Leute, die sich politisch gestalten wollen, die schon geblockt haben. Zum Beispiel auch der grüne Spitzenkandidat zur Europawahl war er davor ja auch Aktivist. Er war davor bei einer NGO unterwegs und hatte auch schon sehr, sehr große Followerschaften für sein Thema. Und ist dann ins Europaparlament gewählt worden. Ich würde fast sagen, das war auch ein Influencer schon, ohne dass er sich vielleicht selber als zu einem bezeichnet hat.
Du hast in deinem Vortrag gestern auch darüber gesprochen, wie sich Kommunikationsverhalten verändert hat. Kannst du uns was darüber erzählen?
Ja, also eines der grundlegenden Veränderungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass sich die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern verändert hat. Bisher war es so, dass man vielleicht als Gesellschaft, als Politik, als Medien erwartet hat, dass wenn jemand es informieren will, macht er Pull-Kommunikation, das heißt, er macht aktiv die Tagesschau an, geht aktiv zum Kiosk, kauft eine Zeitung, er ruft aktiv eine Website auf, um sich dort dann vielleicht tiefergehend über den Bundestag zu informieren. Das machen in Deutschland leider nur sehr, sehr wenige Leute. Es werden immer weniger, es gibt noch bestimmte Alterskohorten, die das noch sehr häufig tun. Aber gerade jüngere Leute haben die Erwartungshaltung über Social Media, dass es auch kein neues Phänomen mehr ist. Das ist ja auch jetzt schon 14, 15 Jahre Normalität für viele in der Nutzung, dass die relevanten Inhalte sie erreichen. Das heißt, sie abonnieren bestimmte Fanseiten, sind mit Freunden vernetzt. Und wenn sie denken, okay, das ist für mich relevant, für meine Lebensumwelt, dann wird irgendjemand das in meinen Newsfeed dann auch pushen und ich werde dann etwas mitbekommen. Und das ist die erste Logik, die sich verändert hat. Und die zweite ist, dass natürlich klassischen Kanäle, wie wir sehen das an Abonnementzahlen, wir sehen das an Einschaltquoten von linearem Fernsehen, rückläufig sind. Und dass Menschen natürlich zeitunabhängig, zum Beispiel, wenn ich ans Fernsehen denke, sich Sachen anschauen wollen. Mediatheken, Online-Angebote sind viel, viel relevanter für viele Leute, weil sie nicht mehr in das Korsett eines Programmchefs sich zwängen wollen und genau 20 Uhr jetzt die Tagesschau gucken. Sie gucken das vielleicht 2 Uhr morgens, wenn sie aus der Schicht kommen von der Werkbank und dann da sich quasi die Tagesschau einmal später angucken und so. Und das hat sich wirklich extrem verändert, dass Kommunikation über Social Media, über das Internet und gerade Informationsverhalten dort extrem zugenommen hat, nicht nur in der jungen Bevölkerung.
Du hast jetzt gestern gesagt, dass die Parteien die Chancen von Social Media noch nicht so nutzen, wie man es könnte. Was wäre denn dein Tipp an eine Partei oder an einen Verband, um vielleicht die Kommunikation den geänderten Rahmenbedingungen dann anzupassen?
Ich glaube, ganz entscheidend ist oftmals, wenn Institutionen und Politik kommuniziert, dass man sich versucht, reinzudenken in die Sichtweise der Fans und Follower, die man erreichen möchte. Kommunikation läuft heute sehr, sehr stark nach einer PR-Denke. Das heißt, ich habe ein Thema, ich habe eine Veranstaltung, ich habe eine Studie und die will ich jetzt allen bekannt machen, weil das irgendwie jetzt für uns mich natürlich wichtig ist, das zu kommunizieren. Aber interessiert das eigentlich die Leute da draußen? Und interessiert das dann am Ende vielleicht, wenn ich die 80 Seiten Studie veröffentliche? Oder soll ich mir vielleicht dann die Arbeit machen, bestimmte Charts, bestimmte Erkenntnisse aufzubereiten und sie quasi snackable zu machen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass Leute sie schneller wahrnehmen können und anders auch rezipieren können über Social Media. Dazu gehört ja auch, dass gerade Internetkommunikation sehr stark mobil getrieben ist. Das heißt, Leute setzen sich halt nicht mehr an ihren Laptop, an ihren PC, um da Informationen wahrzunehmen, sondern sie haben 24 Stunden lang ihr Handy dabei, Smartphone und konsumieren dort. Das heißt also, die Kommunikation muss dann auch optimiert sein auf einen kleinen Bildschirm zum Beispiel. Genau, also sich reinzudenken ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Was wollen eigentlich meine Leute? Und dann auch aktiv zu fragen, was wollt ihr eigentlich von mir wissen oder von uns als Institution? Was interessiert euch? Und dann auch Transparenz zu schaffen. Also ich erlebe ganz, ganz oft, dass neben den Inhalten Menschen und Bürgerinnen, Wählerinnen gar nicht genau wissen, was macht denn ein Parlament, was macht denn ein Untersuchungsausschuss, warum ist der jetzt gewählt und was macht denn den ganzen Tag so ein Staatssekretär zum Beispiel. Und da wirklich mehr Transparenz zu schaffen, im Grunde klassische politische Bildung, also das, was die Unionsstiftung macht seit vielen, vielen Jahrzehnten, wieder zu zeigen, wie eigentlich das politische System in diesem Land funktioniert und was eigentlich so Leute mit Diäten und Steuergeldern eigentlich den ganzen Tag so treiben.
Gibt es da gute Beispiele aus deiner Sicht, wo das gut funktioniert?
Also ganz spontan muss ich so an 2, 3 Akteure denken, die das meines Erachtens großartig machen. Das eine ist jemand, der Unionsstiftung wahrscheinlich eher nahe steht. Das ist Ruprecht Polenz, ein ehemaliger, schon auch sehr prominenter Kopf der CDU, als unter anderem auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Der hat eine sehr klare, auch selbstkritische Haltung auf Twitter entwickelt, der die jetzige Arbeit der CDU begleitet. Natürlich sehr konstruktiv, weil ihm die Partei am Herzen liegt, aber auch selbstkritisch und hinterfragend. Und das wird extrem gut wahrgenommen. Das finde ich auch extrem souverän, wie er das macht. Und er hat sich jetzt nach Ende seiner aktiven Zeit dafür entschieden, mal dieses Social Media auszuprobieren und macht das wirklich par excellence, obwohl es ein alter, weißer Mann ist, von dem man es nicht erwarten würde. Und dann, wenn man sich angucken will, wie ich mir vorstellen würde, wie viele Politikerinnen agieren sollten, sollte man sich Timo Wölken von der SPD im Europaparlament anschauen, der mit einem sehr naiven, sehr offenen Blick quasi die Fans und Follower mitnimmt ins Europaparlament und zeigt, was er eigentlich den ganzen Tag macht, auch erklärt, wenn er eine Niederlage hat, warum er jetzt verloren hat in der Abstimmung zum Beispiel, was schiefgelaufen ist, warum er gekämpft hat und es hat nicht funktioniert. Also auch da lerne ich sehr viel über Europapolitik zum Beispiel, aber mit einer sehr, finde ich, niedrigschwelligen Aufbereitung der Informationen, die er da macht, aus seiner Blickwinkel. Das ist das Entscheidende. Er berichtet immer aus seinem Blickwinkel, wie er das jetzt sieht, als ein Teil dieses großen europäischen Konstruktes da in Brüssel und Straßburg. Und dann finde ich, wenn man sich jetzt mal so neue große Hype-Netzwerke anschaut wie Instagram, ist extrem gut, was Amina Touré macht. Die ist jetzt Landtagsvizepräsidentin in Schleswig-Holstein geworden. Ist eine grüne Politikerin, die noch sehr jung ist, glaube ich jetzt 26, 27 Jahre. Und die macht großartige Instagram-Stories, wo ich wirklich eine großartige Dramaturgie drin ist, wo die spannend sind und wo das Themen sind, die mich per se überhaupt nicht interessieren. Schaue ich mir diese Sachen sehr gerne an, weil sie es auch schafft, irgendwie Themen für den Kanal Instagram sehr gut aufzubereiten, auch komplexe Themen.
Nun ist das Internet und sind Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und Co. kein neues Phänomen mehr. Wir alle nutzen das privat und du hast jetzt auch einige gelungene Beispiele genannt. Aber warum dauert es so lange, bis politische Parteien als Institutionen erkennen oder vielleicht auch jetzt erkannt haben, dass es wichtig ist, hier mehr Präsenz zu zeigen und auch eine routiniertere Reaktionsfähigkeit zu entwickeln?
Die Frage stelle ich mir jeden Tag. Nein, also ich glaube, einer der Hauptgründe, was ich auch immer wieder jetzt auch nach der Sowieso-Geschichte ganz oft aus Parteien höre, ist, dass wirklich bei den Entscheiderkreisen, also die Leute, die Vorstand sind von Parteien, die in wichtigen Funktionen sitzen, wirklich die Priorisierung noch gar nicht stattgefunden hat. Die wissen, wie wichtig das alles ist, aber von ihrer Sozialisierung her, von ihrem Lebensweg vielleicht auch durch die Partei hinweg, haben sie nicht das Gefühl, dass sie das brauchen, weil sie ja weiterhin klassische Medien haben, über die sie wahrgenommen werden, über die sie kommunizieren können. Und die fragen sich, warum soll ich mich in etwas Neues einarbeiten, ist ganz menschlich gleich vielleicht auch, obwohl die anderen Wege noch funktionieren. Ich werde auch mal natürlich von der Tagesschau oder von der FAZ oder von der Welt, dann brauche ich dann jetzt nicht einen Kanal aufbauen. Ich glaube, da ist eine fehlende Priorisierung einfach da, von der Wichtigkeit und Relevanz. Und dann ist es, glaube ich, auch natürlich eine Ressourcenfrage oftmals, wenn man jetzt bestimmte Abteilungen geschaffen hat. Das würde ja bedeuten, dass Leute vielleicht gekündigt werden müssen, weil die nicht fähig sind, jetzt Social Media zu machen. Und das macht man da ungern. Ne? Also wenn man Chefin ist, wirft man gerne Leute raus, nur weil sich gesellschaftliche Realitäten verändert haben. Und auch da hapert es einfach. Also das sind einfach Sachen, wenn die Leute halt einen Vertrag haben, der unbefristet ist, kann man sie nicht einfach vor die Tür setzen. So. Man muss dann neue Aufgaben finden. Also das sind ganz praktische vielleicht auch Probleme, die da Parteien haben. Und dann natürlich auch so ein Umbau einer Parteizentrale, der notwendig wäre, um dann auch reaktionsfähiger zu sein zum Beispiel, der dauert halt. Da kann man nicht einfach sagen, so, ist Organigramm, wir streiten ein paar Sachen durch und jetzt wieder neu. Das sind sehr, sehr lange Diskussionsprozesse, die ich per se erstmal ganz gut finde, dass man in Deutschland oft diskutiert über Sachen, die man ändert und nicht jeden Hype sofort mitmacht. Mhm. Aber irgendwann sollte man, wenn man sich ein paar Jahre Hypes angeschaut und Sachen, wie sie funktionieren, dann doch mal die Entscheidung treffen, okay, wir müssen ran an unsere Strukturen, müssen dann vielleicht doch was umbauen, was immer schmerzlich ist, was immer keinen Spaß macht natürlich. Und das ist dann, kenne ich aus meinem Leben auch, ich versuche die Steuererklärung so lange wie möglich rauszuzögern, weil sie mir keinen Spaß macht. Aber ich weiß, sie sind sehr, sehr wichtig. Ich müsste mich sehr, sehr schnell jetzt auch im Juli sofort dran setzen, weil da ein paar andere Sachen mit dranhängen.
Aber dennoch gibt es ja Parteien, die tolle Kampagnen im Bereich Social Media gefahren haben, teilweise auch die Offline mit der Online-Welt verbunden haben. Du hattest gestern ein paar Beispiele genannt. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erzählen, was das war?
Ja, also einer der Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Social Media Arbeit ist im Grunde, dass man dieses Silo-Denken aufbricht, indem man nicht mehr in Online-Offline-Welten unterscheidet, sondern dass man versucht, beide Welten irgendwie gemeinsam zu bespielen und dann auch so ein Ping-Pong herzustellen. Und ein Beispiel, was ich immer sehr gut finde, ist die FDP in Berlin gewesen im Abgeordnetenhauswahlkampf 2016. Es war eine Partei, die keine Ressourcen hatte, die keine Wahrnehmung hatte in Berlin, die nicht im Parlament saß, der Spitzenkandidat war unbekannt. Und die hat dann den Brexit, das war im Vorwahlkampf des Berliner Wahlkampfs, gab es den Brexit-Entscheid in Großbritannien, hat sie genutzt, relativ reaktionsschnell, und ist mit einem LKW dann durch London gefahren, da war ein Plakat drauf, Dear Startups, we are welcome to Berlin, stand drauf, weil man natürlich sich als Digitalisierungspartei dann irgendwie positionieren wollte und diese Startups aus Großbritannien halt nach Berlin locken wollte. So. Und das war etwas, wo sie wussten, das werden sehr, sehr viele Leute fotografieren und im Netz teilen. Wir brauchen es also selber gar nicht zu teilen über unsere Kanäle. Und genauso hat es funktioniert. Die 2 Stunden, die dieser Truck durch London gefahren ist, hat tausende von Fotos produziert, weil Leute einfach das Smartphone schnell rausgeholt haben und das fotografiert haben, weil sie es lustig fanden, dass da irgendjemand, den sie nicht kennen, dann Startups nach Berlin Berlin zu kommen. Und das hat dann am Ende, gibt es eine Analyse, 250 Millionen Menschen erreicht weltweit. Auch über klassische Medien, die das dann aufgegriffen haben. Und damit ist wiederum die FDP in Berlin dann wiederum Thema gewesen, weil dann die Medien in Berlin das aufgegriffen haben, wie erfolgreich die FDP in London Wahlkampf macht. Und das ist natürlich ein extrem schon dreimal um die Ecke gedacht, das Ping-Pong, dass es so auch wirklich funktioniert. Aber so würde ich mir das vorstellen. Also, dass man den öffentlichen Raum, den Offline-Raum nutzt und da natürlich Sachen dort kommunikativ macht, die dann wiederum im Netz aufgegriffen werden, ohne dass man vielleicht selbst auch der Absender dieser Information ist, sondern dass andere Leute über mich reden, weil das ist ganz entscheidend. Wenn Institutionen und Politiker etwas absenden, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich von Freunden höre, schau dir mal diesen Politiker, diese Politikerin an, die macht spannende Sachen, hat ein tolles Thema gerade. Und darum geht es, Leute zu enablen, dieses schöne neudeutsche Wort, oder denen etwas in die Hand zu geben, dass sie über mich reden, im besten Fall natürlich positiv über mich reden, und dann ich eine Warnung kriege, dadurch, dass fremde Leute über mich reden.
Botschaften auf Social Media leben ja häufig von ihrer Kürze und Prägnanz. Widerspricht das nicht irgendwo dem Gedanken der komplexen Politik und komplexe Sachverhalte zu erläutern?
Ja, diese Frage höre ich öfter auch gerade von Journalisten, und dann muss ich mal sehr lachen, wenn ich dann daran denke, wenn die Tagesschau mir diese Frage stellt, weil das ist ja das hohe Amt der Politik, mal in 10 Sekunden Aufsage in der Tagesschau zu kriegen, wo man denkt, man hat die größte Reichweite. Das ist richtig komplexe Inhalte, die kann man in 10 Sekunden auch nicht wiedergeben. Und genauso ist mit Zitaten in Zeitungen, das sind im besten Fall ein Satz, zwei Sätze, die da von mir zitiert werden. Das heißt, als Politiker habe ich diesen Raum in anderen Medien auch nicht. Auf dem Plakat passen auch keine Romane. Und da sehe ich eigentlich eher die Potenziale, dass man, wenn man sich eigene Kanäle schafft, auf denen man unbegrenzt viel Platz hat, dass man da zum Beispiel mit Instagram-Stories wirklich sehr komplexe Inhalte sehr gut medial aufbereiten kann. Das hatten Politiker, Politikerinnen in diesem Land bisher auf keinem anderen Weg, vielleicht die Webseite noch, die aber keiner aktiv aufsucht. So. Und wenn ich mir dann wiederum das Luise-Video anschaue, wo 55 Minuten auch in der Tat extrem komplexe Inhalte vielleicht nicht unbedingt komplex behandelt werden, aber dann schon auch behandelt werden, und sich das irgendwie immerhin von den 15 Millionen Leuten ein paar Millionen bis zum Ende angeschaut haben, dann sage ich, okay, das habe ich so, weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal eine Dokumentation gehört habe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über ein komplexes politisches Thema, was so viele Leute sich angeschaut haben.
Hat Sie auch die Reichweite überrascht, dass so viele sich das angesehen haben? Die 55 Minuten muss man an Zeit ja auch erstmal aufbringen, um sich das alles anzusehen. Also hat Sie überrascht, dass ein Video mit solchem politischen Inhalt auch so eine Schlagkraft dann entwickeln konnte?
Also natürlich, die Zahl am Ende hat mich extrem überrascht. Das hat er auch Rezo überrascht. Der hat so mit 500.000 Videos gerechnet, als er es gemacht hat. 500.000, 600.000. Klar, es hat auch nicht jeder bis zum Ende geschaut, dieses Video. Aber lange Videos auch bei YouTube funktionieren. Also das war mir vorher schon bewusst auch. Wenn der Inhalt spannend aufbereitet ist, dann guckt man sich das auch an. Und Netflix ist ja das beste Beispiel. Also das ist eine ganze Kultur von Leuten, die sagen, wir bingen jetzt eine Serie durch. Das heißt, wir gucken uns 3x4 Stunden in Folge an. Das sind ja auch extrem lange Inhalte. Und Leute haben dann diese Zeit, wenn es für sie relevant ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gut unterhalten werden, dann ist die Zeit am Ende vielleicht wirklich irrational. Weil wir haben viel Zeit in Deutschland, viel Freizeit auch. Die wird halt oft verdattelt mit Themen oder mit Sachen, wo man sich ablenken lässt, weil es vielleicht auch gar nicht so viele relevante Inhalte gibt, die man sich angucken könnte.
Ja, du hast gestern auch angesprochen, Monitoring. Da hast du gesagt, die Politik hat auch irgendwie nicht die Fähigkeit, so aktuelle Trends im Netz herauszufiltern. Was wäre da deine Handlungsempfehlung?
Ja, also ich würde mir wünschen, wenn zuerst mal Priorisierung stattfindet, das heißt neben dem klassischen Pressespiegel, den jeder wichtige politische Entscheider in diesem Land jeden Morgen auf dem Tisch hat und sich anguckt, dass natürlich da auch eine Auswertung kommt, über welche Themen haben denn in dem Fall 90% der Deutschen im Netz geredet, die halt einen Online-Zugang haben oder bei Social Media sind, dass man da einfach viel stärker auch sensibilisiert ist dafür, dass dort auch Diskurse stattfinden, auch dort Themen vielleicht behandelt werden, die dann 3 Wochen später erst in der Zeitung sind. Und dafür brauchen Parteien natürlich ein möglichst gutes Monitoring. Und da gibt es natürlich viele Tools, die sind auch schön teuer, wenn man es am Ende irgendwie professionell machen will. Und ehrlich gesagt bin ich von wenigen ein bisschen überzeugt, sondern es ist natürlich dann so eine etwas Intelligenzleistung, dass man selbst zusammenbauen muss. Und da komme ich wieder auf das Thema Community. Ich erlebe es bei mir selber. Ich habe halt Leute, die das toll finden und interessant finden, was ich mache. Die schicken mir als menschliches Monitoring-Tool halt für mich relevante Sachen zu jeden Tag, über E-Mails, über Direktnachrichten bei Twitter, über Facebook und so weiter. Und das ist im Grunde mein bestes Monitoring, was ich habe. Neben den Tools, die natürlich auch durchlaufen, wo ich auch Sachen mitkriege. Und das macht meine Arbeit extrem wertvoll und auch besser, dadurch, dass Leute für mich mitdenken. Darum geht es eigentlich am Ende, dass Parteien ihre eigenen Mitglieder wieder aktivieren oder auch Sympathisanten, dass die für die Partei mitdenken, der Partei helfen, nicht nur beim Teilen von Inhalten und beim Kommentieren vielleicht, sondern auch ihnen Sachen zuzuschicken, die für die Partei relevant sein könnten. So genau ist es bei der CDU gelaufen. Das haben die ja selbst auch nicht bei YouTube entdeckt, sondern die Leute, die zuständig sind für Online-Kommunikation, haben einen Hinweis bekommen von ihren Freunden, die gesagt haben, hier, schaut euch mal an, es geht um eure Partei, vielleicht ist es relevant für euch. Und bei mir war es genauso. Ich habe das Video auch natürlich nicht bei YouTube entdeckt, sondern weil mir Leute über Twitter direkt nachher gesagt haben, hier Martin, guckt das mal an, das könnte ein Riesenpotenzial werden und durch die Decke gehen, so wie die Zahlen gerade aussehen.
Was für Konsequenzen zieht eigentlich der klassische Journalismus aus dem veränderten Kommunikationsverhalten?
Ich bin jetzt nicht der Journalismus, kann das, glaube ich, dann auch vielleicht nicht so gut beantworten, wie das Journalisten könnten, die sich da jeden Tag mit beschäftigen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass viele Journalisten eher verängstigt sind und sich fragen, warum braucht es uns denn eigentlich noch und warum gibt es keinen mehr, der dafür bezahlt für journalistische Inhalte. Und die Konsequenz, die ich sehe, ist eigentlich, dass natürlich auch die Arbeit von Journalisten sich verändern muss. Also ich frage mich seit Jahren, warum natürlich Lokalzeitungen, Regionalzeitungen das erste Buch vollpacken mit DPA-Meldungen, die sie vielleicht im besten Fall noch kurz umformulieren. Das interessiert niemanden. Natürlich die relevanten Inhalte, wie ich das vorhin beschrieben habe, kriegen Leute schon dann natürlich am Tag vorher mit im Netz oder durch andere Push-Geschichten. Das brauchen die nicht mehr einen Tag später gedruckt nochmal zu lesen, das liest doch keiner mehr. Relevant ist wirklich, sich dann zu fokussieren, vielleicht auf regionale, lokale Berichterstattung. Das ist natürlich teurer dann am Ende. Und da wieder ausgeruhte Hintergrundgeschichten zu machen und dann vielleicht mit verschiedenen Formaten auch mal ein Thema umfassend zu behandeln. Also dann auch mal vielleicht dann Leute aus dem Netz mal einzuladen, zur Kolumne zu schreiben, ihre Sicht dann auch in die Zeitung zu holen, den Kommentar zu machen, Infografiken zu bauen und um Sachen besser zu erklären. Also umfassender und nicht dieses Häppchen-Journalismus, wo man nur, wenn man dachte im Netz der Anfangszeit, dass diese Häppchen, dass Leute im Netz nur kleine Häppchen lesen wollen, davon muss Journalismus wieder wegkommen. So, es gibt bestimmte Formate, die so funktionieren, aber ich glaube, das Gros des deutschen Journalismus sollte wieder Hintergrundstücke machen, Recherche, investigative Recherche investieren. Das ist etwas, was ich mir von Journalismus wünschen würde. So.
Ja, und dann sind wir auch fast schon am Ende angelangt. Wir haben noch eine kurze Fragerunde zum Schluss für dich und für unsere Zuhörer.
Habe ich einen Joker, einen Telefon-Joker?
Einen Telefon-Joker hast du auch. Der muss aber aus dem Saarland kommen.
Oha.
Genau. Was ist aus deiner Sicht der beste Social-Media-Kanal im Bereich Politik?
Oha. Hier gibt es natürlich extrem viele, die mir gefallen, aber ich glaube, seit Jahren bin ich faszinierter Fan und Follower von dem, was Helena Schulze im Bayerischen Landtag, Fraktionsvorsitzender der Grünen, macht. Das ist schon seit Jahren eine extrem tolle Arbeit, wo sie Politik erklärt auf Instagram, auf Snapchat und so weiter und ihre Follower-Fans jeden Tag mitnimmt in die Züge, in denen sie sitzt. Das ist schon extrem gut gemacht.
Was ist dein Tipp an Politiker für eine bessere Social-Media-Arbeit?
Ich glaube, den Blick zu wechseln, das habe ich vorhin schon kurz erläutert, und nicht nur zu senden, sondern wieder zuzuhören. Viel stärker das Netz zu nutzen, um reinzuhorchen, was Leute wollen, wie vielleicht Befindlichkeiten sind, welche Probleme sie haben und diese aktiv abzufragen, diese Geschichten. Also nicht nur als Sender als Station zu nehmen, sondern wirklich diesen Feedback-Kanal, dieses Dialogische, was Social Media ausmacht, zu nutzen.
Was ist aus deiner Sicht derzeit die spannendste Social-Media-Plattform?
Die spannendste finde ich in der Tat gerade LinkedIn. Also ein Business-Netzwerk, womit ich glaube ich seit 12, 13 Jahren angemeldet bin und nie wirklich Freund davon geworden bin. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass man da extrem große Reichweiten erzielt, ohne dass man viel Aufwand hat und Sachen aufbreiten muss und da extrem hochkarätige, hochwertige, qualitativ hochwertige auch politische Diskussionen stattfinden. Also auch für Politik finde ich das ein Netzwerk, was bisher noch nicht in der Tat die Potenziale gehoben worden. Da sollte sich Politik mal mit beschäftigen.
Ja, dann vielleicht noch, hast du einen Buchtipp für uns?
Ein Buchtipp? Ich lese gerade Factfulness von Hans Rosling. Ein Buch, was, glaube ich, für jeden Social Media Nutzer und jeden Politiker in der Tat etwas ist, was ich empfehlen würde, der man so mit Mythen aufräumt und mal diese ganzen vielleicht auch negativen Sichtweise auf die Welt, dass immer alles schlimmer wird, mal ein Gegenpart zeigt und eigentlich zeigt, dass die Welt immer besser wird. Und wir natürlich in Deutschland sehr, sehr oft über Probleme diskutieren, das hat uns vielleicht groß und stark gemacht als Nation, aber öfter mal die Potenziale und das Positive dann rauskramt und sieht, dass es eine Entwicklung gibt weltweit, nicht in Deutschland, und dass es uns eigentlich viel, viel besser geht als vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Ja, und abschließende Frage nach deinem Besuch bei uns. Was verbindest du mit dem Saarland?
Schwitzen, sehr viel Sonne, extrem viel Sonne, extrem freundliche Menschen. Ich habe viele, viele tolle Gespräche geführt in den letzten 2 Tagen. Und dann natürlich auch, finde ich es natürlich faszinierend, wie viele wirklich relevante Akteure auch der Bundespolitik aus dem Saarland kommen. Also irgendwas muss hier sein, entweder das Wasser muss anders sein oder die Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall fasziniert mich, dass wir so ein kleines Bundesland am Ende von Deutschland schafft, so viele wichtige Akteure vorzubringen.
Wir bedanken uns und sagen
herzlichen Dank.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz www.unionstiftung.de.